An diesem schönen Sommertag freuen wir uns an den vielen Zeichen der Güte Gottes, die uns auch sichtbar wird draußen in der Welt. Und wir freuen uns, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern. Ich will Sie grüßen mit dem Wort: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wir wollen unseren Herrn loben und ihm danken mit dem Lied 238. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. 238, die Verse 1 bis 3 und dann den Vers 4b. Wir wollen beten. Du großer Gott und ewiger König, deine Schöpfung singt dieses Lob und überall in der Welt wirst du gepriesen durch die Werke deiner Schöpfung. Und nur in unserem Leben kommt so wenig Lob und so wenig Ehre für dich. Wir sind oft so immer wieder an uns selbst fest verkrallt und können uns nicht lösen von dem, was uns bedrückt und beschwert. Da wollen wir dir danken, dass wir jetzt vor dir uns versammeln dürfen und dir alles sagen können, was uns beschäftigt und Not macht. Und du sorgst ja für uns. Deine Liebe ist so groß. Wir haben das oft erfahren, auch in dunklen Stunden unseres Lebens, wie du uns aufgerichtet hast, den Weg gebahnt hast. Und dann kommen wir jetzt zu dir und bitten dich, dass du zu uns redest heute Morgen, dass du uns neuen Mut und neue Zuversicht schenkst. Du weißt, was uns bedrückt, was uns beschwert, was uns Angst macht. Wir wollen es jetzt dir in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Amen. Wir haben immer wieder in unseren Gottesdiensten auch einen kurzen Lebensbericht gehört. Und das wollen wir auch heute tun. Wir wollen Gunter Kiene bitten, der jetzt bei Christliche Fachkräfte International als Leiter der Personalabteilung tätig ist und viele Jahre Leiter der Bibelschule der Fackelträger in Obernhof-Lahnbach.
Wir sind begrüßt worden heute Morgen mit dem Aufruf, den Lob Gottes zu sehen. C.S. Lewis schreibt mit Rechtens, wenn er sagt, Gott flüstert im Vergnügen, Gott redet durch uns täglich, besonders durch sein Wort, aber Gott gebraucht ein Megafon in unserem Leid. Das Wort Gottes sagt in den Sprüchen, es gibt Freunde, die hangen fester als ein Bruder. Vor genau heute, vor 7 Tagen, bei diesem herrlichen Sommertag in Österreich, wir hatten gerade eine Woche Urlaub gemacht bei unseren Freunden und waren gerade abgereist. Und am Sonntagabend nach einer schönen Fahrt hier wieder angekommen, erreicht uns die Nachricht, dass mein Freund, Mitarbeiter der Fackelträger, Leiter der Missionsarbeit im Tauernhof in Schladming, bei dem Testflug eines Paragleiters abgestürzt war, schwer verletzt, übers Haus geflogen, mit den Füßen hängen geblieben, in einen Blitzableiter, vorne rüber gestürzt, auf einen Zaun. Die Lage war hoffnungslos und so bestätigte es sich, dass am Montag die Nachricht kam, dass er heimgegangen war. Es waren die Worte von Major Thomas, dem Leiter der Fackelträger, der am Freitag zu der so großen Versammlung vieler Menschen weltweit, die zusammengekommen waren. Denn Gernot Kunzmann war Leiter dort in Schladming und hatte dort von der Gemeinde, der Jugend angefangen, bis weithin über seine Verantwortung, die er hatte dort in diesem Zentrum, das sich ergab als ein Sportzentrum und Bibelschule, große Einflüsse gehabt auf die Sportswelt. Er war selbst Seelsorger und Betreuer bei den kanadischen Teams der Skimannschaften. Und darum kamen sehr, sehr viele Menschen zusammen. Es waren circa 1000 in der Kirche. Und es war Major Thomas, der uns aufrichtete und uns klar machte, dass wir jetzt das Lob nicht vergessen dürfen. Und gebrauchte das Bild, das ich nicht vergessen werde, wie jemand durch seinen Garten geht. Er hat die Erwartung, dass er große, viele Gäste haben wird. Und er will das Haus schöner machen. Er geht durch seinen Garten und sucht sich die schönsten Blumen, die stärksten, die besten. Und er nimmt sie und bringt sie hinein ins Haus und das Haus ist schön. Und er kann seine Gäste erwarten und diese Gäste nehmen teil an diesem herrlichen Garten, weil er jetzt hineingebracht ist in das Haus. So sagte er, so ist es, wenn ein Mann, der gerade zurücksieht auf 25 Jahre seine Arbeit in der Mission, auf den Höhepunkt seines Lebens, einen Tag später hätte er seine silberne Hochzeit gefeiert. Er war so rausgeschnitten aus dem Garten. Und der Garten ein wenig verwüstet, wie das ist, wenn man viele Blumen herausnimmt. Aber in der Erwartung, dass dieser Garten nachwächst, um wieder schöne Blumen zu bringen, die das Haus schön machen. Gernot ist jetzt dort und er erlebt alles das, was er 25 Jahre verkündigen durfte, vielen jungen Menschen. Jugendlichen, Sportlern sagen durfte, dass der Jesus Christus das Leben ist und ohne ihn ist kein Leben. Und so konnte sich der Jesus Christus sich erlauben, ihn aus dieser Fülle dieser Arbeit herauszuziehen. Und was uns ein großer Schock ist, kaum ein Verständnis, denn hier ist eine Arbeit, ein Zentrum, das besonders durch diesen einen Mann geprägt wurde, ein kleines Zentrum, darum nicht viele Mitarbeiter, das jetzt weiter betreut werden muss. Er lässt eine Frau zurück, keine Kinder, aber eine Frau, die uns gezeigt hat, uns allen gelehrt hat, dass Jesus Christus lebendig ist und dass er nicht nur durch das Leid wie ein Megafon redet, sondern dass er dann auch ganz besonders diese lebendige Kraft ist. Es war Gertrud, die uns schon am Telefon mit so einer Klarheit all diese Ängste nahm, wie sollen wir sie trösten. Es war sie, die jeden Besucher, der ins Haus kam, die Hunderte, die dann am Grab standen, die vielen Telefonanrufe weltweit, ein Erstaunen, ein Wunder so gestärkt war, dass sie alle trösten konnte, die es schaffte, als an einem Freitag aufgebahrt in dieser Halle dort viele hundert Menschen vorbeikamen, sich zu ihnen stellte, sie alle aufrichtete und dann im Kirchenchor alle Lieder mitsang, sodass der Kirchenchor keine Chance hatte, lange zu weinen, sondern so gestärkt wurde, dass alle Lieder zum Jubeln und zur Ehre und zum Preis beitrugen. Gernot und Gertrud beide, er in seinem Leben und sie, wie sie ihren Mann hat gehen lassen und sich stärken können an Jesus Christus, sie haben mir tatsächlich das sagen können, was für mich wichtig geworden ist aus dieser Hingabe meines Freundes, der enger steht und näher ist als sein Bruder. Mein Leben so voll zu leben, wie er es gelebt hat, sodass jeder Tag eigentlich ein Abschluss in sich selbst ist. Dass ich nicht erst Leben aufbewahre für morgen, sondern dass ich sage, Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und dass ich darum in der Fülle dieses Herrn Jesus Christus, der heute lebt und heute durch mich leben will, dass ich ihn voll leben lasse. Als er bei einer Evangelisation ein wenig Zeit hatte und in seinem Wagen seinen Rundbrief schrieb, kurz vor einer Reise, die er vorziehen konnte, ein Geschenk, dass er seine silberne Hochzeit mit seiner Frau feiern konnte, eine Reise nach Amerika. Dort, bevor er dorthin fuhr und diesen Brief schrieb, nahm als Leitvers, singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag, jeden Tag, sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Und dieses Wunder, dass ich an Jesus Christus jetzt noch mehr festhalte, ist das Zeugnis meines Freundes und das Zeugnis seiner Frau. Das Wunder, dass sein Heil täglich da war. Als die Nachricht kam am Montag, dass er so schwer verletzt war, stand in der Losung diese Frage, ist da kein Arzt? Und tief in meinem Herzen spürte ich, es ist kein Arzt da, menschlich gesehen, um ihn wieder gesund zu machen. Aber es ist ein Arzt da, der so heilt, dass ob wir leben oder ob wir die sind, die der Gärtner nimmt, indem er durch den Garten geht und die Schönsten und Besten nimmt, als Antwort darauf, warum lässt du das zu, warum gerade ihn? Er nimmt die Schönsten und Besten. Und der Garten ist ein wenig verwüstet, aber er trägt jetzt dazu bei, dass Jesus Christus in aller Ewigkeit verherrlicht wird, zu seiner Ehre. Und so singe ich nochmal. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wunder. Wir wollen ihn preisen. Amen.
Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496. die Verse 1 und 3 und dann 5 und 6. Dienst für Gott macht ihr Leben reich. Manche haben Angst, es wird ihnen irgendetwas gestohlen und sie verlieren ein Stück ihrer Freiheit. Ach, genau, andersherum. Wir hatten in der vergangenen Woche Gäste bei uns. Es waren zwei amerikanische Missionsleute, die nach 35 Jahren Missionstätigkeit in Nigeria nun in den Ruhestand zurückgerufen wurden nach Kanada. Und die Frau sagte, ach, wissen Sie, mir ist Angst. Verstehe ich so gut. Der Dienst, der war klar, aber was tue ich jetzt? Und wir konnten nur sagen, Gott hat neue Aufgaben, denn ohne Dienst für Gott wäre unser Leben leer. Es ist manchmal schwierig, wie Gott uns in den Dienst ruft, weil wir das nicht verstehen. Oder weil wir nicht wollen. Wir sagen einfach, ich höre nichts. Und dabei redet Gott ganz klar. Wir lesen aus Jeremia 1 die Berufung Jeremias, des Propheten. Jeremia 1, Vers 4 bis 11. Bis 12. 4 bis 12. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, das ich tue. Herr, gib auch uns völlige Klarheit über deinen Ruf. Amen. Also jetzt könnten Sie wieder erzählen. Es wäre interessant. Sie stehen doch auch oft vor Aufgaben, wo es Ihnen wirklich mulmig zumut ist, wo Sie sagen, also, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht leisten. Das ist zu viel für mich. Sie kennen das dann, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, wenn man Schweiß auf der Stirn hat, wenn das Herz pockelt und unruhig ist, weil man einfach keinen Frieden mehr findet. Das ist zu schwer. Ich bin in etwas hineingepresst worden, zu dem ich mich wirklich nicht geeignet fühle. Nun kann man ja allerhand tun. Man kann sich Mut zusprechen. Das ist was Großes, wenn man wagemutig an Aufgaben herangeht. Junge Leute machen das oft viel couragierter als Ältere. Man hat ja schon manches einfach ein wenig frech probiert und es ging einigermaßen. Wagemut ist wunderbar. Aber dann gibt es diese schrecklichen Zweifel, wo man wirklich spürt, ich kann diese Aufgabe nicht. Sie übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Es kann nicht gut gehen. Ich kann das ganz klar überschlagen. Ich kann das mit meinen klaren Gedanken wirklich feststellen. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Ich habe oft den Eindruck, es sind heute viel mehr Menschen, als wir ahnen, im tiefsten Grunde ihres Herzens, da wo sie niemanden sonst hineinblicken lassen, verunsichert. Und sie spüren, mir ist das alles eine schwere Last, ich komme nicht mehr weiter, mein Leben ist mir ein Rätsel, die Aufgaben, in die ich gestellt bin. Und jetzt sollen wir heute Morgen merken, dass uns Gott allein Sicherheit geben kann und Mut und Zuversicht. Dass wir uns nicht geeignet halten und auch unfähig sind, das braucht uns nicht zu überraschen. Aber das ist groß, wie Gott schwankende, zweifelnde, verzagende Leute mutig macht. Ich habe immer bei der Vorbereitung gedacht, ob ich heute nicht einfach nur von Menschen erzählen sollte. Von diesen Menschen, die einst den Mut hatten, als Märtyrer für Jesus in den Tod zu gehen. Von der alten Kirche an haben wir solche Gestalten uns immer wieder überliefert bekommen. Was waren denn das für Leute? Ängstliche, zagende, verunsicherte Leute, die plötzlich eine Festigkeit bekommen haben durch ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott. Glauben macht stark, macht mutig, macht unerschüttert. Sollte ich Ihnen heute nicht bloß erzählen von einem kleinen Mönchlein, das so keck und unverfroren wird? Martin Luther, dass er vor Kaiser und Reich steht und sagt, ich fürchte mich nicht. Der doch vorher bei einem Blitz auf dem Boden lag, als sein Freund tot war und Angst hatte. Und jetzt hat er Mut und sagt, und wenn so viel Teufel wie Dachziegeln, warum sind ich will hinein? Die Geschichte von Johann Jakob Moser, das vergessen doch die Württemberger nicht. Von den schwäbischen Predigern im alten Schloss, die dem Herzog damals entgegengetreten sind, der keinen Widerspruch geduldet hat und ihm von der Kanzel herunter das ins Gesicht gesagt haben, was Unrecht war. Woher hatten die ihren Mut? Sie hatten ihren Mut, weil sie wussten, Gott steht hinter mir. Und Gott hält mich. Und es kann mir nichts geschehen, als was Gott jetzt zulässt. Jetzt habe ich heute Morgen die Frage an Sie, ob Sie das von Ihrem ganzen Leben so sagen können. Ob Sie das wissen. Gott steht hinter mir und er geht mit mir in die kommenden Tage hinein. Der eine macht eine Prüfung, der andere hat schwierige Ereignisse vor sich, eine Operation. Oder sind es sonst überhaupt nur Schwierigkeiten mit Menschen? Wissen Sie das? Wissen Sie das genau oder reden Sie sich das nur ein? Das können Sie sich nämlich gar nicht einreden. Das trägt dann gar nicht. Sie wissen genau, dass dann in den Bewährungen des Lebens alles sich selbst Eingeredete im Nu zerbricht. Das ist ja immer wieder auch eine Behauptung von den Feinden des christlichen Glaubens, dass sie sagen, ach, das ist doch alles nur von Menschen erdacht. All das, was wir uns ausdenken, ist viel zu schwach. Das hält nicht lange vor. Wenn dann nur das ein wenig anfängt, dass wir in diese Rüttelprobe kommen, dann geht das nicht mehr, dass man sich etwas einredet. Sondern da geht es jetzt nur noch darum, steht Gott hinter mir oder steht er nicht hinter mir? Für manche unter uns ist das oft nur eine Frage, ob Gott sie in einen bestimmten Dienst ruft, etwa in den Missionsdienst oder in den Verkündigungsdienst. Da fragt man, hast du einen Ruf Gottes? Ich denke aber, wir müssen für unser ganzes Leben wissen, wo will mich Gott haben? Wo stellt er mich hin? Was ist sein Auftrag? Ist dies seine Führung? Ich sollte Klarheit haben, damit ich das dann auch fest vertreten kann. Gerade dann, wenn der Wind mir voll ins Gesicht bläst. Ich muss wissen, steht Gott hinter mir. Und ich will es an dieser Berufung des Jeremia einmal untersuchen, wie man darin gewiss und fest werden kann. Das Erste ist, er merkt, Gott kennt mich. Er merkt, Gott kennt mich. Junge Leute haben ja sonst den Kopf voller Ideen und sind voller Tatendrang. Und ich bin überzeugt, Jeremia war auch kein Feigling. Er hat sicher manche Aufgabe mutig angepackt, aber als Gott ihn rief, da fängt sein Zagen an. Das ist eine interessante Beobachtung, die Sie auch machen können. Die meisten Menschen haben gar keine Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt. Wer will denn auch daran zweifeln, wo man die Größe Gottes auf Schritt und Tritt erleben kann? Das viel größere Problem bei uns allen ist ja, ob wir Gottes Ruf gehorsam werden. Und nun machen wir gern eine große Diskussion und sagen, wo ruft denn Gott? Und wir warten auf irgendwelche außerordentlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Dabei hat doch Gott in ihr Leben schon gesprochen. Hat Gott nicht ihr Gewissen so oft aufgewühlt? Und immer wieder spüren sie doch ganz deutlich, dass Gott sie in eine Richtung ruft. Gerade durch unser Gewissen kann Gott so oft anknüpfen und uns Dinge wichtig machen, die wir vorher gar nicht sehen und die wir immer wieder von uns wegschieben. Und dann kommt der Einwand des Jeremia, dass er sagt, ich kann das doch gar nicht. Das ist doch viel zu schwer. Ein junger Mann, der sonst voller Tatendrang ist, aber an der Stelle, wo Gott uns will, Da kommt die Zurückhaltung. Da weichen wir zurück. Und dann schieben wir all die Einwände vor. Wir kennen sie. Wir können sie noch ein ganzes Stück erweitern gegenüber denen, die Jeremia gebracht hat. Er nennt nur seine Jugend. Wir sagen, ich bin dazu nicht ausgebildet. Ich habe die Fähigkeiten nicht. Und manchmal sagen wir dann auch ganz bescheiden, Herr, ich bin doch viel zu schlecht. Ich mach dir doch bloß Schande. Du kannst andere nehmen, aber Herr, ich kann doch nicht mit meinem Leben etwas für dich darstellen. Du weißt doch, was in meinem Leben schon alles drin war. Und dann schiebt Gott die ganzen Einwände einfach auf die Seite. Nicht, als ob sie nicht wichtig wären. Die sind sehr wichtig. Jeremia war jung. Sondern Gott setzt daneben sein Ich. Ich kenne dich doch. Und wenn Gott Menschen ruft, auch damals, als Jesus diese Jünger in seine Gemeinschaft rief, da kannte er sie doch. Und was hier steht, ist ungeheuer. Bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, da, wo es mich noch gar nicht gab, da hat Gott mich schon gewollt. Und Gott hat einen Plan für mich gehabt und eine Idee. Darum lässt sich Gott nicht aufhalten durch all die Nöte, die ich ihm heute mache. Er ruft sie und jeder Mensch, der in dieser Welt lebt, unter den Milliarden Menschen, hat hinter sich den Gedanken Gottes und das Ja Gottes. Gott hat ihn gewollt. Die meisten Menschen wissen davon nichts. Und sie wollen nichts davon wissen. Und Gott hat sie gewollt. Das ist auch der Grund, warum wir auch vor dem Leben im Mutterleib solch eine Ehrfurcht haben. Weil dahinter ein großer Plan Gottes steht. Ganz gleich, wie zerstört mein Leben ist, wie ich es verderbt und beschmutzt habe, Gott ruft Menschen, und Sie können das überall in der Bibel lesen, dass immer wieder Gott seine größte Ehre dreinsetzt, sogar Leute zu rufen, die ihr ganzes Leben zerstört hatten, deren Leben voller Schmutz war. Und er ruft sie, dass sie etwas sein sollen zum Lobe Gottes, dass ihr Leben jetzt in den Dienst Gottes gestellt wird. Wenn Sie mich konkret fragen, wie kann ich Gott nun dienen mit meinem Leben, lassen Sie sich von Gott leiten. Warten Sie jetzt nicht auf Patentrezepte. Es ist ganz verschieden, wie Gott uns gebraucht. Das fängt schon an in den ganz normalen Tagesverpflichtungen. Mit dem Dienst unseres Leibes, mit unserer Stimme, mit unseren Gedanken, wie wir ihm dienen können. Aber den Ruf Gottes sollen Sie vernehmen. Den Ruf Gottes. Ich möchte nur eins dazu fügen. Ich bin überzeugt, dass auch Gott ganz besonders die Kranken ruft. Es ist ein solcher Missbrauch in diesen Tagen, wenn man auch unter Christen so tut, als ob der gesunde Leib Gott in irgendwelcher Form wohlgefälliger wäre. Es ist sogar so, dass Gott manche Leute beruft, dass sie durch die Krankheit Gott ehren und sein Lob verkündigen sollen. So wie Paulus selbst mit seinem kranken Leib dazu ausersehen war, an dieser schweren Not die Gnade und Güte Gottes sichtbar zu machen. Jetzt müssen Sie nur wissen, ruft mich Gott. Sie müssen einmal Klarheit bekommen, dass das nicht dunkle Schicksalsmächte in Ihrem Leben sind, sondern Gott ruft mich, Gott sendet mich, Gott braucht mich. Und wenn ich zurückschrecke und sage, Herr, ich kann das doch gar nicht. Das, was jetzt in den nächsten Tagen vor mir liegt, für dich und vor dir zu leben, als Dienst für dich, dann beruft er sie dennoch und sagt, doch, so meine ich es. Es ist ein besonderer Ruf gewesen, als Jeremia in den Verkündigungsdienst gerufen wurde. Das wäre schlimm. Wir würden den Mund aufmachen, ohne dass uns Gott beauftragt hätte. Aber wir wissen genau, wie Gott uns zu vielen Aufgaben drängt. wie das vor ihnen steht. Wenn es jetzt nur Gottes Reden ist, wo er sie erinnert und sagt, mach doch heute einen Besuch, der schon längst überfällig ist bei den Kranken. Schreib den Brief. Sag vor deinen Mitmenschen ein klares Bekenntnis Jesu und verschweige es nicht. Der Ruf Gottes ist doch so eindeutig. Aber alles ist mit hineingenommen, mein ganzes Leben, wo ich ihm dienen soll. Gott kennt mich, er kennt auch meine Schwächen, alles, was ich nicht kann. Und dennoch beruft er. Man gebraucht immer gern dieses Bild von einem Bildhauer, der da einen Felsblock nimmt und dann anfängt, daran herumzuhämmern. Er hat schon eine Idee, was er aus diesem groben Felsblock einmal, was aus dem einmal werden soll. So hat Gott eine Idee, was aus ihrem Leben werden soll, zum Lobe Gottes. Jetzt lassen Sie ihn einmal wirken. Gehorsam ist gefragt, Gehorsam. Das Zweite, er stellt sich voll dahinter. Ja, wir müssen noch einmal über die Einwände reden, die Jeremia hat, die sind ja ernsthaft. Ich kann nicht reden und das ist schlimm. Was sagt Gott? Ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott braucht Leute, die nicht reden können. Es ist schlimm, wenn Leute reden wollen und dauernd quasseln und nichts von Gott ist dabei. Und das ist gut so, wenn sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich einen Krankenbesuch mache. Gut so. Diese leidigen Tröster, die eine halbe Stunde fromme Worte sagen, die sind nicht die richtigen. Dann gehen sie auf die Knie und bitten Gott und sagen, schenk mir das eine Wort. Und oft ist es das Wort, das trifft. Leute, die nicht reden können, sind bei Gott am besten begabt. So wie Gott am meisten durch die Schwachen gewirkt hat. Wir predigen das immer in der Ludwig-Hofhacker-Kirche. Dieser große Erweckungsprediger von seiner ganzen Generation redet seine Stimme noch. Er, den man kaum verstehen konnte vor Krankheit, Schmerz und Schwäche. Und wir können das fortführen. Leute, die keine Begabung hatten. Ich staune immer wieder, wenn ich den Missionaren draußen begegne. Gestern war bei uns wieder eine Ruheständlerin, die sich ausgerechnet den heißen Tschad senden lassen will. Eine promovierte Germanistin mit Sprachbegabung. Obwohl die Ärzte manche Bedenken haben, ich möchte noch einmal Gott dienen. Das Merkwürdige ist, dass Gott seine besonderen Gaben dort schenkt, wo man ihm vertraut. Das werden Sie auch so erleben und erfahren. Der Jeremia sagt, ich bin jung. Und gerade das war gut, dass es nicht der Schneiderjugend war, sondern die Angst der Jugend, die zurückschreckt, die noch eine Scheu hat, wo Gott zum Zuge kommen kann. Denn das wäre ja gefährlich, er würde nur ein Stückchen von seiner eigenen Person einmischen und etwas anderes predigen als das, was Gott ihm beauftragt hat. Gott macht fähig. Und er stellt sich voll hinter diesen Dienst des Jeremia und sagt, ich will mit dir sein, ich sende dich. Kann Gott denn das so sagen? Er müsste doch zuerst wissen, ob dieser Jeremia überhaupt treu ist. Er müsste doch zuerst eigentlich den Mann einmal testen. Das machen wir auch, so eine halbjährige Bewährungszeit. Dann sagt Gott, dann wollen wir mal sehen, wenn du dich bewährt hast, dann will ich vielleicht dir mehr anvertrauen. Aber es ist nicht so. Gott ist so groß vom ersten Augenblick an, wo einer sich zum Dienst für Gott hingibt, gibt er alle seine Gaben. Und ich habe das oft erlebt, wenn junge Leute in Aufgaben gegangen sind. Ich habe auf unseren Mitarbeitern der Jugendarbeit gesagt, ich habe nie Bedenken, 16- und 17-jährige Leute zu berufen, ihnen einen Kreis anzuvertrauen. Wo Demut da ist, das ist nur die Voraussetzung. Demütige Leute. Die kann Gott reich beschenken und befähigen. Er bindet sich an sie. Selbst wenn wir uns treu sind, dann ist er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Frage ist, willst du? Willst du Gott dienen? Und das gilt jetzt nicht bloß für Ämter, die uns Gott setzt, sondern auch auf die Verpflichtungen hin, in denen wir stehen. Das Amt der Mutter und des Vaters. Die Verantwortung, die wir haben in unserem Beruf und im Umgang mit anderen Menschen. Er befähigt, da wo wir dieses Amt für ihn leben. Und das schließt den ganzen Werktag ein. Das schließt die Sorge für meinen Leib ein. Und die Verantwortung, die ich trage für die Zeit meines Lebens. Herr, es ist dein Dienst. Für dich ist er getan. Noch ein letztes, was ich unterstreichen will. Er macht das dann. Er macht es dann. Die Aufgabe war schon irrsinnig groß. Der junge Jeremia sollte Weltgeschichte machen. Wenn manchmal heute Leute meinen, sie könnten Weltgeschichte machen, dann merkt man ja, das ist überspannend, das ist zu groß, das klappt nicht. Aber wenn Gott uns solche Aufträge gibt, dann meint das Gott. Und sie können nicht groß genug denken, wenn sie den Ruf Gottes hören und wissen, da bin ich beauftragt, das ist mein Amt. Ich habe dich über Königreiche gesetzt, über Völker. Er soll ausreisen und einreisen. Die Aufgabe ist dem Jeremia sehr schwer geworden. Schuld immer wieder zu nennen beim Namen und aufzuzeigen. Du sollst bauen und pflanzen. Kann ich denn als Einzelner etwas ausrichten? Und dann müssen Sie den Jeremia noch einmal sehen, wie er ganz allein steht. Er hat nur noch einen Freund, den Baruch, der ihm später die Feder geführt hat. Sein Weg führt sogar ins Gefängnis und dann ist er dieser unbeugsame Künder des Willens Gottes, der sich vor nichts erschrecken lässt. Für ihn das klar war, Gott sendet mich hier und es ist sein Auftrag, ich kann nicht zurückweichen. Und wenn sie ihn fragen, bist du nicht unruhig, was aus deinem Dienst werden soll, dann weiß er, das ist Gottes Sache, ob er das Gelingen schenkt. Ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Mich hat das oft in meinem Dienst getröstet und aufgerichtet. Kommt da etwas davon überhaupt heraus, was wir tun? Da wird so viel verkündigt, dort wird missioniert auf den Straßen. Verhallt dieses Wort nicht, das sind Konfirmanden, die sich abkehren und nicht mehr nach dem fragen, was man ihnen so dringlich machte. Das ist nicht vergebens. Das können Sie ja überall meinen bei den Diensten. Einer, der im Dienst der Liebe steht, sagt, es war alles umsonst, der Mitternachtsmission. Was kommt denn dabei heraus? Aus der Erziehungsarbeit im Kinderheim? Hat es überhaupt einen Wert? Die Mutter, die sagt, meine Kinder, die haben sich nur von mir abgewandt und ich konnte ihnen nichts mitgeben. Gott sagt, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Und Gott wird sein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Das ist eine Zusage auch über all dem, was wir weitersagen und verkündigen. Es wird Frucht geschehen. Und es wird nicht vergeben sein. Und über dem Dienst unseres Lebens bleibt diese wunderbare Zusage Gottes. Ich will es tun. Er kann über dem Zeugnis, das wir geben und dem, was wir auch durch unser ganzes Leben für ihn darstellen wollen, Frucht schenken, bleibende Frucht. Und wenn wir jetzt dem Geheimnis auf der Spur sind, was ist denn das? Es liegt gar nicht in den Gaben, die einer hat. In dem, was einer an Fähigkeiten mitbringt oder gar in der Ausbildung. Sondern viel wichtiger ist, ob einer den Ruf Gottes hört. Meine Gott hat heute für jeden von uns einen Ruf. Eine Berufung in irgendeinen Dienst und eine Aufgabe. Sie können nicht von hier weggehen und sagen, Gott hat keinen Ruf für mich. Die Frage nur, wohin ruft er sie? Und dann können wir zusammensitzen und darüber beten und sagen, Herr, zeig uns deinen Ruf. Sie können sich beraten lassen. Was ist der Auftrag für sie? Und dann gebraucht sie Gott. wo sie diesem Ruf gehorsam sind. In all ihren Schwächen und mit all dem, was ihnen fehlt an Gaben, er gebraucht sie und wirkt durch sie Großes. So wie Gott in diesen Tagen Großes tut, bei denen, die ihm gehorsam sind. Amen. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. 511, die Verse 1 bis 3. So oft gerufen. Und immer wieder haben wir deinen Ruf verdrängt und vergessen. Und du klopfst immer wieder so deutlich und machst uns Aufgaben dringlich. Und wenn du uns jetzt wieder zum Gehorsam rufst, dann lass uns nicht ausweichen, dass wir jeden Tag und jede Stunde im Dienst für dich sind und uns vor dir verantworten in deinem Licht. Herr, du suchst immer wieder Arbeiter in deiner Ernte und zeig auch uns, wo du uns gebrauchst und wo der Platz ist, wo du uns hinstellst. Und dann wollen wir auch unsere fehlenden Gaben und die Belastungen mitnehmen, weil wir wissen, du kannst alles zudecken, weil ja du wirkst in unserer Schwachheit. Wir wollen dich bitten, dass du auch bei den vielen Kranken unserer Gemeinde bist und sie jetzt aufrichtest, dass sie unter Schmerzen und in Leiden für dich dienen können und deinen Namen groß machen. In Krankenhäusern und Pflegeheimen. Und segne auch unseren Dienst, wenn wir sie aufrichten und ermutigen. Wir bitten dich für die Trauernden. Du kannst dies tun, dass wir auch in solchen dunklen Stunden dein Zeugnis groß machen können. Herr, erhalte unser und ihr Herz fest bei dir. Und richte unseren Blick auf dich, dass wir dich verkündigen können. Wir bringen dir auch die Not dort, der Lücke in dieser Freizeitarbeiter, Fackelträgerin Schladming. Du kannst Nachfolger berufen, junge Menschen, die du befähigst. dass deine Sache keinen Schaden leidet. Wir freuen uns, dass du die Zeit unseres Lebens bemisst und weißt, wie lange wir Raum haben, dir zu dienen in dieser Welt und deinen Namen zu verkündigen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen noch vom Lied 341, die Verse 6 und 7. Am nächsten Sonntag haben wir die letzte Predigt von unserem Vikar Immanuel Reiser. Da wird es uns schwer, dass er uns verlässt. In 14 Tagen wird noch die Ordination sein. Die ist ja seit einiger Zeit an das Ende der Vikarszeit gerückt. Und das wird dann der Anlass sein, auch die Familie Reiser zu verabschieden, die Ende August uns verlassen. Ich möchte zum nächsten Sonntag einladen. Für ihn kommt eine Vikarin, Frau Stocker-Schwarz. Ihr Mann hat Mitexamen gemacht, sie tritt in den Vikarsdienst. Ihr Mann hat noch eine weitere Tätigkeit an der Universität. Wir freuen uns über Frau Stocker-Schwarz, die aus der Arbeit von Campus für Christus kommt und dann im September hier beginnen wird. Ich darf noch ansagen, dass am Mittwoch der Nähkreis wieder beginnt. Die tätigen Frauen, die den Bazar vorbereiten, sie treffen sich bei gutem Wetter im Dobelgarten nachmittags um 3 Uhr. Und Frau Faul hat mir vorhin noch gesagt, dass Frauen, die gut Schürzen nähen können, willkommen sind. Frau Faul, stehen Sie doch gerade auf, als jemand nachher, wo sind Sie gerade? Ja, dass jemand sich an Frau Faul wenden kann, bleiben Sie gerade an Ihrem Platz, dann kann jemand auch nochmal fragen oder so, das ist ganz geschickt. Wir haben am letzten Sonntag für die Arbeit von Familie Kümmel geopfert. Horte Hoffnung für suchtgefährdete Menschen, diese Arbeit in Rauschenberg, in Bayern, in Dachsbach. Wenige Tage später kam dieses Nachrichtenblättchen von dieser Arbeit und es hat mich beeindruckt, wie gerade Leute aus unserer Mitte, sie waren ja in Stuttgart viele Jahre tätig, sich von Gott gerufen wussten. Und wie schwierig das ist, gewiss ab und zu kam uns der Gedanke, hätten wir vorher alles gewusst, was im Hort der Hoffnung alles auf uns zukommt, wir hätten wohl nicht den Mut gehabt zu diesem Wechsel. Aber immer wieder hat uns Gott die Gewissheit gegeben, dass dies sein Weg für uns ist. Und in seinem Namen möchten wir hier leben und arbeiten. Er hat uns täglich durchgeholfen und immer wieder auch Zeichen gegeben, dass er an uns denkt. Es ist ja so eine wichtige Sache heute, zu helfen bei der Rehabilitation der Suchtkranken. Es ist eigentlich erschütternd, wie sie da das Auto verkaufen müssen, weil es so an Geld fehlt, dass heute eine Arbeit des Reiches Gottes in unserer Mitte so schwer tut. Da schreiben sie am Ende noch, wie viel und wie dringend nötig haben wir finanzielle Hilfe von außen. Das haben wir unserem Herrn gesagt, nach dem Wort, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und er hat uns bereits gezeigt, dass er erhöht, bevor wir ans Beten denken. Wir wollen heute unser Opfer noch einmal für diese Arbeit an Suchtkranken geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.